schönes, frohes, glückliches neues Jahr, liebe Menschen. Herzlich willkommen hier beim Kompendium des Unbehagens. Heute mal wieder nur mit mir, Michael. Das heißt, es ist Zeit für Aale, nicht für Wale. Und wir rekapitulieren ein wenig das neue Jahr, weil es so schön ist und vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Ich habe mich in große Gefahr begeben, indem ich nicht zu Hause war, sondern an einem anderen Ort, den man da nennt Kotatsu. Falls ihr nicht wisst, was ein Kotatsu ist, das ist quasi ein Tisch. Und zwischen den zwei Tischplatten, die übereinander liegen, ist eine dicke, fette, warme Decke. Und unten drunter ist eine Heizung. Das kann man dann ganz gut aushalten darunter, denn wir wissen ja, Japaner, die haben es nicht so mit Isolierung. Und ja, deswegen ist es in den Wohnungen eigentlich immer saukalt. Im Winter zumindest, im Sommer halt nicht, da wird es dann sauheiß. Aber ja, deswegen so richtige gute Heizung gibt es dann eben auch nicht, denn wieso auch? Ne? Also die Hitze entweicht dann sowieso ganz zügig und dementsprechend gibt es dann so Maßnahmen, sich selbst warm zu halten. Einmal über das abendliche Bad und einmal über eben den Kotatsu. Und beim Kotatsu verblieb ich für ungefähr 3 Tage. Und das war sehr gut. Dabei wurde sehr, sehr viel gegessen, ein wenig getrunken, viel ferngesehen und ein bisschen anderes Zeug, was jetzt nicht so unbedingt im Fernsehen direkt lief, auch angeschaut. Ja. War gut, kann man sich nicht beschweren. Kommen wir mal kurz zum Essen. Also traditionell gibt's ja im japanischen Neujahr 3 Dinge. Die da wären erstmal am Silvesterabend die berühmten Toshi-Koshi-Soba sind's, glaube ich. Sehr wichtig, also im Prinzip ja, Buchweizennudeln, die man dann so normalerweise mit ein bisschen Suppe und irgendeinem Topping, also gerne Tempura, das heißt so frittiertes Zeug und etwas Kamaboko, so komische halbrunde Gestalten aus Fischpaste. Ja, die man dann so isst. Und das hatten wir. Und wir hatten vorher noch etwas Chijimi. Ich weiß nicht den original koreanischen Namen. Aber im Prinzip sind das so Gemüsepfannkuchen. Und dazu etwas Suppe mit Kombu. Ich weiß gar nicht, was Kombu auf Deutsch ist. Ich weiß, auf Englisch ist es Kelp. Aber es ist irgendeine Art, der ist Kombu, Seetang, ja, genau, mit Kombu und etwas Ei, eine simple Suppe, das war so quasi das Mittagessen, abends gab es dann eben diese Soba und den nächsten Tag gab es dann Osoni. Ich kenne 2 Arten Osoni, eins wäre aus Kagawa, da in Shikoku, habe ich bestimmt schon mal von erzählt. Da isst man dann so weiße Miso-Suppe mit ein bisschen Gemüse und einem Mochi drin. Mochi sind ja diese Reisküchlein, an denen alte Menschen gerne sterben, weil sie im Halse stecken bleiben. Ja, wenn man zu gierig ist, dann ist das so. Genau, und Kagawa hat's dann noch mit roter Bohnenpaste im Mochi, was viele Leute etwas dezent eklig finden. Ja, gut. Wir haben jetzt aber gemacht Kumamoto-Style. Das heißt, eine klare Brühe kocht aus getrockneten Tintenfischen, das dann mit, wie heißen die? Heißen die Taro? Ich glaube, die heißen Taro, die Kartoffeln. Ja, müsste Taro sein, ist eine Art hier Sato-Imo. Heißt es ja Taro-Kartoffel anscheinend. Ein bisschen anderes Gemüse. Wir hatten noch Mohrrüben und Spinat. Und Gobo ist so eine Art Schwarzwurzel, ein bisschen andere Sorte von einer Schwarzwurzel. Geiler Scheiß und das eben auch mit einem normalen Mochi, also ohne spezielle Füllung und wirkt das dann mit dieser Tintenfischbrühe. So, normalerweise würde man dann eben zu Neujahr noch Osechi essen, das sind so quasi Lunchboxen mit allerlei Essen, dass man irgendwie halt vorher kocht, damit man dann die 3 Neujahrstage lang sich nicht mehr bewegen muss, denn da ist Arbeit untersagt. Deswegen bereitet man das halt vor, ist super aufwendig, oder wenn man es kauft, super teuer. Und ist auch noch ein Haufen Essen bei, was viele Leute nicht mögen, aber normalerweise hat das alles irgendwie eine Bedeutung. Ich weiß nicht genau, wie akkurat das ist, was ich so gelernt habe. Zum Beispiel habe ich so Sachen gehört, wie zum Beispiel der Schrimp. Der hat ja so ein bisschen so diese gebeugte Form von alten Leuten. Deswegen gibt er dir ein langes Leben. Oder aber die Lotuswurzel hat ja so Löcher, da kann man dann quasi gut in die Zukunft sehen. Oder irgendwie so Geschichten haben sie sich da ausgedacht. Also magisches Essen, was dir irgendwie ein längeres Leben bringen soll. Das haben wir aber nicht gemacht, weil es zu nervig und zu teuer und zu aufwendig ist. Deswegen gab es dann Käsewurst, Chicken Nuggets und Kartoffelpuffer. Warum nicht? Dazu dann noch so ein bisschen Knabberkram und böse deutsche Süßigkeiten, die lustigerweise, also gibt ja diesen Nutri-Score, von dem ich lange nichts wusste. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass die gebrannten Mandeln das Einzige war, was gerade noch ein D hatte. Der Rest, was wir da hatten, wir hatten Dominosteine, Mozartkugeln, Lebkuchenherzen und Mandeln Typ Vanille, das war alles ein E. Also super ungesunder Scheiß. Ein bisschen traditionelle Süßigkeiten hatten wir auch noch. Wir hatten einmal, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so Mochi mit Früchten drin, das war einer mit Melone, Mandarine, Ananas und Erdbeere, glaube ich. Und dann hatten wir, das ist tatsächlich eins dieser typischen Osechi-Dinge, Kudi-Kinton, das ist das Marone? Marone? Ist das so? Oder, doch heißen die so bei uns? Kastanien quasi. Ja. Mit so einer Paste, die ist entweder auch aus Kastanien oder aber Süßkartoffel. War ganz geil. Und dann wurde halt zu viel gefressen, zu viel sich nicht bewegt, weil man, also wirklich, wenn man in diesem Kotatsu sitzt, so in dieser komischen Maschine, man kommt da kaum wieder raus. Also erstmal sitzt man ja schon auf dem Boden mit den Beinen da irgendwie unter diesen Tisch gefriemelt. Da habe ich mir auch gleich nochmal das Knie wehgetan. Also es war ja schon ein bisschen länger, ein bisschen angeschlagen. Muss ich mich mal drum kümmern, dass das gut wird. Wenn man da einmal drin ist, da kommt man nicht wieder raus. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also falls ihr irgendwo auf Social Media folgt, habt ihr vielleicht das Bild gesehen, wie ich da vor mich hin vegetiere. Wundervoll, kann ich nur empfehlen. Hervorragend. Dann waren wir halt noch beim lokalen Schrein, haben ein bisschen gebetet und ein bisschen, Wahrsagereizettel, Omikuji heißen sie, gekauft. Sagte, ich werde irgendwann vielleicht so ein bisschen Glück haben, eines Tages. Mal sehen. Und, ansonsten eben viel ferngesehen, gab natürlich wieder Kohaku, also das große Rot gegen Weiß, Männer gegen Frauen, Gesangswettkampf-Dingsi. was ich eigentlich jedes Jahr gucke, weil ich die Comedy auf dem anderen Programm nicht verstehe. Das ist mir immer zu anstrengend, da brauche ich nicht zuhören und das dudelt so vor sich hin. Und gibt Leute, die sagen, das wäre so ein bisschen wie der ESC. Ich weiß es nicht, ich finde es nicht ganz so schlimm, weil die tatsächlich hin und wieder ein bisschen ordentliche Musik haben auch und ja, viel Boygroups, Girlgroups und eben auch ein bisschen Anchor. Ich komme mit Anchor ganz gut klar, also so Schlager quasi. Komme ich gut mit klar, andere Leute haben da großen Hass drauf. Ja, ist aber immer ganz drollig und da gibt's ganz nette Sachen zu sehen. Und was dann, also das ein Neujahrsabend quasi und am Neujahrstag, also Silvesterabend heißt das ja, kommt dann der Genojin Kakuzuke Cheku, also quasi das Unterhaltungskünstler Bewertungscheck. Und das ist immer ganz drollig, das ist mit unserem lieben Gackt, der ist ja schon auch irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre alt, sieht aber noch aus wie ein junger Knilch, lebt mit seinen zig Millionen, die er sich angespart hat, auf in Malaysia, glaube ich, mittlerweile. Ist halt ein bisschen billiger, da ist das Geld nochmal doppelt so viel wert. Und zu Neujahr macht er eben immer diese Sendung, wo so mehr oder minder Prominente oft halt irgendwelche Musiker, Musikgruppen oder so Schauspielerduos, die gerade einen neuen Film bewerben wollen oder so, sitzen dann da in Teams und sie müssen immer irgendwelche Sachen beurteilen, also zum Beispiel ein billiger Wein und ein super High-Class-Schickimicki-Wein und was ist dann davon der Gute, was ist der Schlechte und wenn du dich zu sehr verschätzt, dann wirst du eben herabgestuft, bis du am Ende ausgelöscht wirst. Und Gackt hatte diesmal in seinem Team Daigo, das heißt der ehemalige Daigo Stardust, der lustigerweise mal irgendwie ein Kochbuch gemacht hat und bei den Kochfragen eigentlich immer versagt hat. Und ich habe den Namen vergessen, der Sänger von Golden Bomber, der eine komplette Pfeife ist. Also dass das Ding ist irgendwie, dass Gackt seit Beginn dieser Show sich wohl noch nie vertan hat. Der hat so seine Siegesserie und deswegen wird er gern mit Pfeifen zusammengetan, die nichts können, damit er dann auch eine Chance hat, sofort eliminiert zu werden, falls sie sich irgendwie irren. Also da wird nicht mal herabgestuft, da wird einfach nur ausgelöscht. Und das ist diesmal auch geschehen. Und es war sehr ulkig. Letztes Jahr war ja das große Ding, dass geraten werden musste, ob der Chahan, also der gebratene Reis von einem normalen chinesischen Restaurant-Chef Koch zubereitet wurde auf einem Michelin-Star Koch oder eben vom Moderator Hamada, einer der ganz großen Comedians in Japan. Und letztes Jahr war eben das Ding, dass alle sich irgendwie verschätzt haben und alle gesagt haben, der Hamada ist der Beste. Also sie mussten den Michelin-Stern Koch finden und alle haben gesagt, der Hamada, der das irgendwie nach dem Rezept seiner Frau oder so gekocht hat, wäre der Michelin-Stern-Koch. Und deswegen gibt's jetzt natürlich auch eine Kooperation, wo sie nicht nur sein Chahan, sondern auch seine Gyoza und Ebi-Chili, also so Chili-Shrimps, anbieten, denn die gab's dieses Jahr auch noch. Und diesmal haben sie auch gesagt, wer ihn tippt, wird zwei Ränge herabgestuft und die meisten haben es diesmal geschafft, ihn nicht zu wählen. Eine andere drollige Kochkategorie war, dass sie herausfinden mussten, Shabu-Shabu, also so gekochtes Schweinefleisch ist es oder Rinderfleisch normalerweise? Ne, Rind normalerweise, wenn du es ein bisschen gut willst. Da hast du normalerweise so einen Pott auf dem Topf, auf dem Tisch, also Hotpot quasi. Und da kochst du halt das Fleisch kurz drin und steckst es dir direkt in den Mund. Und dann hatten sie hier diesmal gutes Elite-Fleisch aus Japan, normales Supermarktfleisch von wer weiß wo und Känguru. Und das war dann das große, schwere Schicksal, das Gackts beiden Dumpfbeutel, die er dabei hatte, dachten, das Känguru wäre eben das gute Fleisch und das hat dann das Team in der letzten Kategorie rauskatapultiert und sie wurden alle gegen dickliche, halbnackte Männer ersetzt. War ulkig, war nett. Sie haben jedes Jahr sehr ähnliche Kategorien, deswegen weiß nicht, so einmal im Jahr kann man sich das gleich angucken, wäre das irgendwie was Wöchentliches, würde mich das mal wahnsinnig machen. Aber ja, genauso wie Kohaku ist es halt sowas, dass das ist nicht überragend gut, das hat so ein paar ulkige Momente und das kann man halt mal, das geht ja auch irgendwie von 5 bis 9, also irgendwie was, 4 Stunden oder was. Und auch hier Kohaku geht saulang. Das kann man gut so rumdumpeln lassen, man isst dann nebenbei und quatscht ein bisschen und wenn es interessant wird, guckt man ein bisschen aufmerksamer zu. Ist schon in Ordnung, ich habe da einen Riesenspaß dran. So einmal im Jahr geht das und gibt dann eben auch bei der Arbeit immer gut Gesprächsstoff mit den Schülerinnen und Schülern. Ist doch fein, weil das ist so Kram, was jeder irgendwie guckt. Ist gut. Dann haben wir uns noch so zwischendurch mal die ersten 3 Folgen reingepfiffen. Ich find's soweit sehr gut, sehr unterhaltsam. So 100%ig bin ich noch nicht auf dem Hype-Level, was alle anderen haben, aber das kann ja auch gerne noch kommen. Ist ja jetzt quasi erst, dass das alles so eingeführt wurde und grob erklärt wurde, was da überhaupt abgeht. Insofern, ich bin da noch sehr, sehr gespannt, gefällt mir sehr gut, aber wie gesagt, kann ruhig noch ein bisschen besser werden. Ich meine, klar, Science Haru, Animationen und dieses ganze Setup mit hier, gib mir deine Banane, ist schon ganz gut, aber ja, er darf gern noch besser werden, um dem Hype gerecht zu werden. Aber soweit ein großer Spaß, ich werde es weiterschauen. Was ein bisschen enttäuschend war, wir haben uns dann noch angeguckt, die neue CG-Netflix-Gundam-Serie ist ja nur 6 Folgen und ich fand's ganz okay. Die Animationen waren super grotesk, uneben, könnte man sagen. Also manchmal, gerade wenn es dann an die Roboter ging, sah es eigentlich wirklich gut aus. Wenn es da an Menschen ging, war es sehr qualitativ schwankend, teilweise echt schlecht. Ein paar Sachen haben geruckelt, so Flüssigkeiten und Rauch und so. Ich weiß nicht warum, das hatte ich schon öfter in Netflix-Serien, dass das Rauch ruckelt. Ich weiß nicht, woran das liegt, das sieht total beschissen aus. Gerade in Realserien fällt es dann noch schlimmer auf. Ich glaube, beim Witcher war das damals so. Warum muss das sein? Also, könnte kein, sonst filmt halt Rauch und packt den da rein. Also, keine Ahnung. Oder Dampf in dem Fall vielleicht auch. Ganz bizarr. Und ich bin so ein bisschen irritiert von der ganzen Geschichte. Also, klar, wir haben hier alles aus der Perspektive von Zeon und das spielt ein bisschen vor der originalen Gundam-Serie und in der originalen Gundam-Serie, ich habe nicht so viele Gundams gesehen, aber die kenne ich und da sind Zeon so die Space-Nazis, also so richtig mit Salut und so Kram und allem, was dazugehört und das sind so richtig schlimme Menschen und hier, ich kann mir bildlich vorstellen, wie der Autor sich unglaublich schlau fühlte, weil er die glorreiche Idee hatte, die jetzt zu den großartigen, gloriosen Helden zu machen und die Geschichte aus deren Perspektive zu zeigen und den Gundam als ein Horror-Dämon aus der Hölle hinzustellen, was ganz interessant ist, wenn du dann eben irgendwann auch so ein bisschen differenzierter wirst und die Serie wird deutet an, differenzierter zu werden. Großer Twist, weil ich das Ding eh nicht empfehle, würde ich jetzt einfach mal das Ende spoilen. Also wer das nicht will, hier einfach mal 1-2 Minuten vorspulen. Das Ding ist, dass dieser Pilot des Gundams eben ein Kind ist, der irgendwie auch selber das alles gar nicht so richtig will und überhaupt. Und die große Konklusion des Ganzen ist dann, dass die Erdstreitkräfte sind es, glaube ich, komplett böse sind, weil sie eben Kinder in den Krieg schicken. Irgendwie so ein Seitenhieb auf die Originalserie, wo wir relativ viele Kinder da in der Schlacht haben. Und ja, das ist problematisch, aber ich finde das sehr, sehr fragwürdig, dass dann der große Twist am Ende auch nur dafür genutzt wird, um die anfangs ein bisschen problematische Idee noch ein bisschen schlimmer zu machen. Also noch mal zu unterstützen und zu untermauern und sagen, ja, das sind die wahren Bösen. Ich finde das eine sehr, sehr merkwürdige Sache, das so zu aufzuziehen. Bisschen schwierig. Also ich finde das ja total okay, wenn man sagt, ich möchte die andere Perspektive zeigen und aus der Perspektive dann zu sagen, hey, wir sind auch nur Menschen und wir denken, dass das, wofür wir kämpfen, das Richtige ist. Und ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung ist Gundam ein bisschen differenzierter und würde uns zeigen, warum der Feind das jetzt tut. Also selbst diese Zion-Truppen in dem Original-Gundam, ja, sie werden immer noch als böse dargestellt, aber ein bisschen mit Motivation und Persönlichkeit. Und hier ist einfach nur konsequent, der Feind ist das Urböse und finde ich sehr, sehr platt und langweilig. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Autor, der glaube ich normalerweise Ninja Turtles und Transformers schreibt, sich unglaublich schlau fühlte dabei bei dieser Idee. Und es ist einfach nicht besonders gut. Also kann man sich so einmal angucken, aber ich brauch's glaube ich nicht wieder. Also ja, keine Empfehlung dafür. Aber neben ganz vielen Reiseprogrammen, die wir dann noch sahen, zum Beispiel sahen wir auch, also scheinbar ganz populär sind Programme über Menschen, die per Zug durch die Welt reisen. Da sahen wir etwas in Thailand und auch in Europa, wo dann auch jemand von Norwegen nach Schweden durch Deutschland bis in die Alpen reiste, zumindest in der Episode, die wir sahen, und dann auch mit der Harzer Bergbahn da auf den Brocken hoch ist und war alles ganz niedlich, aber wo wir jetzt schon bei gesehenen Dingen sind, es ist Januar, liebe Kinder, ihr wisst, das heißt Japanuary und wir müssen doch mal ein bisschen darüber reden, was man so sehen könnte, sehen will oder sehen sollte. Und ich werde noch andere Folgen aufnehmen für andere Titel, deswegen möchte ich jetzt nur mal ganz kurz über 4 Filme reden, die ich gestern gesehen habe, die alle so ungefähr ins selbe Genre fallen, nämlich Tokusatsu-Unsinn. Wäre nämlich zu unaufregend, das so separat abzuhandeln. Deswegen schmeiße ich das jetzt hier rein, die großen anderen Japanuary-Dinge. Ich hatte zum Beispiel angefangen mit Oppai Volleyball und Miniskirt Special Investigation Team Lags und Oh My Zombie Mermaid. Die kriegen noch eine extra Episode und Daniel hat sich schon angekündigt, dass wir über A Strange House reden wollen, den ich gerade vorhin noch gesehen habe, aber ja, das muss man ein bisschen ausführlicher, glaube ich, besprechen. Und diese 4, die kann man jetzt ganz gut, also die ich jetzt noch übrig habe, kann man ganz gut mal so reinschmeißen. Sind alles, und nicht ganz alles, Filme zu Serien, die ich nicht gesehen habe, außer Kamen Rider Gazer. Das ist ein Prequel zu Kamen Rider Geats. Und wie das Prequel so machen, ist das furchtbar unspektakulär, weil man ganz genau weiß, wo das irgendwann mal enden wird. Und es ist halt so ein Prequel, wo wir die Hintergrundgeschichte einer Nebenfigur erzählt bekommen. Und das ist maximal unspektakulär und banal. Und das Positive ist, du hast in der Action ein paar coole Kameraeinstellungen, die waren bei Geats eigentlich immer super, weil die viel mit so kleinen, mutmaßlich GoPros oder was und Drohnen und so Kram gemacht haben. Das ist ja auch wieder ganz geil. Der Bösewicht hat so ein Outfit, das ist inspiriert vom Original Kamen Rider, also so auch die Farben und so weiter. Aber ansonsten ist das halt so eine ganz banale Prequel-Geschichte, die nicht mal was aus dem Sengoku-Setting macht, dass es da hat. Also ja, braucht man, glaube ich, nur, wenn man wirklich alles um diese Serie sehen möchte, aber das Ding geht halt auch nur 28 Minuten, warum nicht? Ein bisschen cooler ist dann schon Space Squad, Space Sheriff Gavan versus Tokusou Sentai Deka Ranger. Hier kenne ich zumindest die Vorgängerfilme, also zumindest vom Gavan und den Deka Rangers. Da gab es auch dieses Jahr einen neuen Deka Ranger Film. Also da, die Figuren waren jetzt zumindest nicht neu für mich. Ist vielleicht auch bei solchen Dingen manchmal für manche ein bisschen überfordernd, wenn dann plötzlich, keine Ahnung, ein Cast von 10 Figuren kommt und du hast keine Ahnung, wer die alle sind. Aber ich habe immer das Gefühl, die erklären genug und diese Geschichten sind nicht tief genug oder kompliziert genug, dass man es nicht verfolgen kann, wenn man das jetzt nicht kennt. Insofern habe ich da keine Skrupel, die auch so zu schauen. Und hier haben wir eben Gavan, dessen Helferin bei einem im Einsatz quasi getötet wird und er versucht, das aufzuklären und ihm wird aber natürlich der Fall entzogen. Und er greift dann aber eine Spur auf, die ihn dann eben zu den Deka Rangers, also anderen Weltallpolizisten bringt. Und da hast du die üblichen Geschichten, bisschen Ermittlung, viel Gekämpfe, viel Action. Diese Filme sind übrigens alle von Koichi Sakamoto, das heißt, die Action ist immer hervorragend, denn er ist einer der großen Tokusatsu Action-Regisseure oder auch generell Action-Regisseure Japans. Das heißt, du hast ganz viele Filme von ihm, die vielleicht ansonsten auch ein bisschen doof sind. Also er hat so seine Ideen, dass die Geschichten mal furchtbar irgendwie kompliziert sein sollen und er hat irgendwie so seine Fetische. Das heißt, du hast ganz, ganz, ganz viele sexy Frauen. Also bei den Film zu bestehenden Franchises hält er sich dann eher ein bisschen zurück, aber wenn man zum Beispiel sein Girls Blood guckt, also da geht's schon ordentlich zur Sache, also auch in der sexy Hinsicht. Aber ja, er hat da so seine Merkmale, aber die Action ist auf jeden Fall immer hervorragend. Er kam, glaube ich, auch ursprünglich von den Power Rangers und ist dann nach Japan, um dann eben das Gleiche in Japanisch zu machen. Hat auch ein paar US-Filme gedreht, also so ist nicht. Die kennt, glaube ich, fast niemand. Also da ist einer, der heißt irgendwie Broken Path und Devin's Ghost und irgendwie war noch einer Extreme Heist. Ja, die haben alle, also Extreme Heist hat 60 Leute auf Letterboxd, die ihn gesehen haben. Devin's Ghost hat 183 und Broken Pass hat 202, also zeugt, was keine Sau kennt. Wenn man ein bisschen Google bemüht, dann findet man die aber, glaube ich, auch alle auf irgendwelchen Streaming-Seiten, also YouTube oder Daily Motion. Also Daily Motion hat ja sowieso ganz obskures Kram, muss man ja mal sagen. Ja, aber wirklich, dieser hier ist ein super solider Film für das, was er eben machen will und soll, macht nichts verkehrt, macht nichts überragend, hat ein paar nette, dumme Witze, wirkt, die Action ist wunderbar, kann man gut gucken, tut keinem weh, ist ein nettes Ding, halt ein Crossover von zwei Weltall-Police-Franchises mit albernen Kostümen und komischen Effekten. Kommen wir dann mal zum nächsten schon. Ninja Sentai Kakuranger Part 3, The Fights of Middle Age. Ja, ist eine Fortsetzung 30 Jahre später von Ninja Sentai Kakuranger, was ich nicht gesehen habe, was aber sehr lustig aussieht. Und ja, jetzt sind sie eben alle mittleren Alters und schlagen sich irgendwie durch die Welt, haben Rückenschmerzen und so Kram, wie man das eben so kennt. Und ist ein großer Spaß, geht nur 32 Minuten, macht viel Freude. Die müssen sich jetzt rumschlagen. Also früher haben sie eben Yokai, das heißt so japanische Geister, bekämpft. Und jetzt, ne, die ernähren sich vom Hass oder so, die werden geboren vom Hass. Und natürlich wird jetzt der größte Hass überhaupt aus dem Internet geboren und das heißt, wir haben eine neue Generation Yokai und ja, die bekämpfen sie jetzt quasi und es ist alles total totaler Unsinn und großer Spaß. Das Schönste daran ist, also diese, man sieht den allen das Alter an, nur eben dem schwarzen Ninja Jiraiya. Der wird gespielt von Kane Kosugi. Ich will immer Kane sagen, aber anscheinend ist sein Name tatsächlich Kane. Oder, Moment. Ja, doch. Vermutlich. Also, hier ist, Kane Takeshi Kosugi ist er vollständig. Und, der hat ganz viel auch in den USA gedreht und überhaupt. Und das Ding ist halt, der ist immer noch topfit. Also der war auch hier irgendwie in Ninja 2 und Revenge of the Ninja und hat hier mit Jackie Chan Who Am I gemacht, hier mit Statham und Jet Li war er in War und all so Geschichten. Also der hat viel, viel gutes Kram auch und der ist halt immer noch topfit und der wird dann auch noch als der einzig Fitte dargestellt, der irgendwie noch tatsächlich kämpfen kann und ja, es ist alles großer, dummer Spaß. Das Beste ist Kenichi Endo, der irgendwie seine Rolle von vor 30 Jahren als Dämon aufgreift und ein total beschissenes Kostüm tragen muss, weil er eben das gleiche Kostüm wie damals hat. Aber das mit viel Würde und Elan durchzieht. Also das kommt so rüber. Ich weiß nicht, ob sie da echt Bock drauf hatten. Aber es kommt so rüber, als hätten da einfach ein paar Leute nochmal Spaß, den gleichen Kram wie vor 30 Jahren zu machen. Und das ist gut, kann man machen. Und das große, in Klammern, Highlight ist der kürzeste Film von allen hier. 17 Minuten. Osama Sentai King Oja in Space. Ist es nicht geil? Was soll man sagen? Im Prinzip ein Kumite-Film in 17 Minuten durchgeprügelt. Wir haben eben, also es kam nach dem Ende von der Osama Sentai King Oja Serie raus. Ich habe keine Ahnung, wie die eigentlich endete, ist auch total egal. Das hier ist jetzt auch irgendwie so ein Über-Crossover, wo eben die Crew aus der Serie sich in alle möglichen Teile verteilt hat, wo wir dann eben auch die, wie hießen sie, Geeky Ranger plötzlich haben. Dicker Ranger, nicht Geeky Ranger, das waren andere, Dicker Ranger plötzlich wieder haben. Also Kram und dem König hier wird die Krone geklaut und um sie wieder zu gewinnen, nimmt er und seine ganze Bande eben an so einem quasi illegalen Kampfturnier teil und da wird halt viel geprügelt, viel geklatscht, zwischendurch hast dann eben noch sowas wie Geisel, Befreiung und jeder hat irgendwie so seine andere Geschichte, bis dann zum Schluss den Oberbösewicht platt machen müssen. Und ich dachte mir, das hätte ich gern in 2 Stunden aufgedröselt. Das könnte hier dummer Space Sci-Fi Bloodsport werden. Und das ist so das Einzige, was man dem vorwerfen kann. Denn ansonsten ist das alles makellos und geil und macht einen riesen Spaß. Sollte halt nur eigentlich 2 Stunden gehen und dieses Ganze ein bisschen ausarbeiten und die Kämpfe in voller Länge zeigen. Also da ist ein Kampf, der so richtig zelebriert wird und da muss dann auch der eine Protagonist in der Serie, heißt er irgendwie Prince, ich weiß jetzt aber nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der ist dann auch so plötzlich nur für diesen Kampf, das ist Rintaro Kawana, der außer dieser Serie nichts wirklich gemacht zu haben scheint. Der ist dann plötzlich mal einmal oben ohne und ist plötzlich so ein Muskeltier, was saugut kämpfen kann. Und warum nicht mehr davon? Also es ist absurd. Das ist sowieso geil, der Sakamoto, also der Regisseur, der hat irgendwie so ein Fable dafür, in seinen ganzen Kostümserien ganz viel Action reinzuhauen, wo die keine Kostüme tragen, weil ihm das, glaube ich, einfach mehr Spaß macht, weil es auch ein bisschen cooler ist. Und ja, ist irgendwie ganz absurd, das irgendwie so zu machen. Und großer Spaß. Ich hatte viel Freude. Ein bisschen Klamauk, ein bisschen Action, ein bisschen dummen Kram. Und ich finde, das ist jetzt ein ganz guter Aufwärmer für den Japanuary und ein bisschen Hallo ins neue Jahr. Mehr wird folgen. Ich habe auch noch ganz viel, womit ich hier unseren guten englischsprachigen YouTube-Kanal bespielen will. Deswegen belasse ich es hier heute ein bisschen kürzer, mache dann lieber nochmal eine Folge mehr und die anderen Filme, die möchte ich lieber ein bisschen ausführlicher vielleicht besprechen als diese hier, aber die geben tatsächlich nicht so viel her, obwohl sie sehr unterhaltsam sind. Also generell Koichi Sakamoto, großartiger Typ, macht so viel dummen Schwachsinn. Und wer auch ein bisschen Lust auf nackte Schenkel hat, sollte sich vielleicht auch seine anderen Filme angucken, besonders wenn die Schenkel eben treten, wie sonst sowas. Das ist ganz großartig. Also, guckt mehr Koichi Sakamoto, guckt generell ganz viel Japan-Kram für den Japanuary. Der Podcast-Feed von Schöner Denken, der ist auch wieder da. Da ist dann diese Folge hier hoffentlich auch drin zu hören. Und in diesem Sinne erstmal ein schönes neues Jahr. Guckt, habt Spaß und bis demnächst. Tschüss!